NDR Info. Themen des Tages.
Neue Hiobsbotschaften zur Lage bei VW. Zwischen Fortschritt und Stocken der Stand der Sondierungen mit dem BSW in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und nach dem Vorwurf der Wahlbeeinflussung die russischen Reaktionen auf die Wahl in Georgien. Willkommen zu diesen Themen des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann und wir schauen zuerst nach Osnabrück. Bislang ist es nur eine Aussage von VW-Betriebsratschefin Cavallo, aber die hat es in sich. Offenbar plant die VW-Spitze in Deutschland, mindestens 10.000 Stellen abzubauen und mindestens 3 Werke zu schließen. Das VW-Werk in Osnabrück mit 3.000 Beschäftigten, das kürzlich einen erhofften Folgeauftrag von Porsche verloren hatte, gilt als besonders gefährdet. Hier Stimmen von dort.
Man wusste, dass irgendwas im Busch ist, das wussten wir schon länger.
Ich lasse es auf mich zukommen, sagen wir es so.
Das ist alles halt im Umbruch. Wir müssen erstmal positiv denken und abwarten, was halt generell im Konzern passiert.
Ja, Land Niedersachsen ist unser Rettungsanker, der einzige, den wir haben.
Also meine Erwartung ist einfach die, jetzt an die Planungsrunde, die jetzt im November stattfindet, dass man uns sagt, wir geben euch noch ein Auto, um euch noch entsprechend auszulasten.
Stimmen aus der VW-Belegschaft in Osnabrück gesammelt von Maybrit Nolte. Der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung Büchner sagte heute in Berlin, man warte ab, was Volkswagen selbst erkläre. Aber es gehe jetzt darum, Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern. Gelegenheit, darüber zu sprechen, ist morgen. VW-Chef Blume werde an einem Industriegipfel im Kanzleramt teilnehmen, heißt es. Schon Anfang September hatte die Konzernspitze angekündigt, den Sparkurs zu verschärfen. Die Kündigung der seit 3 Jahrzehnten geltenden Beschäftigungssicherung folgte. Und seither ringen Volkswagen und der Betriebsrat dort um mögliche Werksschließungen und Entlassungen. Und Betriebsratsangaben zufolge soll auch die Entlohnung der 120.000 nach dem Haustarif bezahlten Mitarbeiter pauschal gesenkt werden um 10%. Die VW-Spitze verteidigt ihre Sparpläne jetzt erneut, ohne bislang Details zu nennen. Für Mittwoch kündigte der Konzern konkrete Vorschläge zur Senkung der Arbeitskosten an. Und dann steht auch die nächste Tarifrunde an. Die Belegschaft in Osnabrück, wir haben es eben gehört, die schaut zuerst einmal Richtung Landeshauptstadt. Das Land Niedersachsen ist unser Rettungsanker, haben wir gehört. Was die VW-Standorte in Niedersachsen betrifft, sieht auch die oppositionelle CDU die Landesregierung gefordert. Und ich habe den CDU-Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag, Sebastian Lechner, am Nachmittag gefragt, was genau er von der Regierung Weil erwartet.
Wir haben natürlich eine klare Erwartung an die Landesregierung. Der Ministerpräsident ist Teil des Aufsichtsrats, das übrigens schon seit 11 Jahren auch Teil des Präsidiumsausschusses des Aufsichtsrats. Und er hat uns gerade letztens bei unserer Debatte im Niedersächsischen Landtag zugesagt, dass es zu keinen Standortschließungen in Niedersachsen kommt. Und an diesem Wort messen wir ihn.
Was genau hat denn die Landesregierung mit Stefan Weil als Ministerpräsident an der Spitze für Möglichkeiten? Sie haben es angedeutet, Sie sitzen im VW-Aufsichtsrat, Stefan Weil von der SPD, auch Kultusministerin Julie Willi-Hamburg von den Grünen. Welche Möglichkeiten haben Sie da, gegebenenfalls Werksschließungen zu verhindern und Entlassungen zu verhindern?
Ich glaube schon, dass im Aufsichtsrat, auch im Präsidiumsausschuss Werksschließungen beschlossen werden müssen. So, und insofern hoffe ich sehr, dass die Landesregierung da auch ihrem Mandat Folge trägt. Allerdings hat er natürlich auch die Aufgabe, als Aufsichtsratsmitglied zum Wohle des Unternehmens zu entscheiden. Und das wird eine nicht ganz einfache Entscheidungssituation. So, was wir allerdings auch fordern ist vom Ministerpräsidenten, das eine ist das, was das Unternehmen jetzt annimmt und was sie auch machen müssen. Das muss der Ministerpräsident begleiten zum Wohle des Landes Niedersachsens. Das andere ist, dass wir auch die politischen Rahmenbedingungen ändern müssen, damit Volkswagen sich wieder erfolgreich auf einen neuen Weg auch machen kann.
Welche politischen Rahmenbedingungen meinen Sie, Herr Lechner?
Ganz sicher ist einfach, dass der Weg, den wir bisher eingeschlagen haben, was die Flottengrenzwerte angeht, die ja am Ende 2035 dazu führen, dass Verbrenner nicht wieder neu zugelassen werden können, dass dieser Weg nicht funktioniert. VW muss nächstes Jahr Strafzahlungen zahlen, weil sie die Flottengrenzwerte nicht einhalten können. Und das in dieser Situation. Jetzt ändert VW USA schon die Strategie und geht mehr auch in Richtung des von Hybriden oder sogenannten Range Extendern. Das heißt Elektroautos, die einen kleinen Verbrennermotor eingebaut haben, um die Batterie zu erwärmen, zu kühlen oder die Reichweite zu verlängern. Porsche tut das auch und wir müssen das auch in Europa für die großen Automobilkonzerne auch möglich machen.
Sie sagen, Volkswagen und Porsche auch würden jetzt schon auf Hybrid setzen. Man kann auch sagen, jetzt erst, denn Fakt ist doch, dass die deutsche Autoindustrie lange Zeit den Anschluss an die E-Mobilität auch verschleppt hat.
Das ist so. Und wir haben sie vor allen Dingen aber auch ein wenig einseitig gestaltet. Während wir in den USA oder auch in China immer klar die Förderung hatten von Hybriden und reinen Elektrofahrzeugen, haben wir es in Europa nur auf reine Elektrofahrzeuge gesetzt. So, und jetzt merken wir, dass die Menschen nicht mitgehen, weil es unterschiedliche Thematiken gibt. Für uns ist auch das Ziel der individuellen Mobilität die Elektromobilität. Aber der Weg dahin muss breiter, offener gestaltet werden und auch mehr Möglichkeiten für die Automobilkonzerne bieten. Und man braucht neben dem Zertifikatehandel, der ein wunderbares Instrument ist, auf dem Weg in die Klimaneutralität eben nicht weitere Vorgaben. So, und für diese politische Änderung auch der Regulierung in der Europäischen Union müssen wir uns jetzt gemeinsam einsetzen. Und ich hoffe sehr, dass sowohl die Ampel als auch die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen hier ihren Kurs korrigiert.
Reden wir nochmal über Volkswagen. 6 VW-Standorte liegen allein in Niedersachsen, darunter das Stammwerk in Wolfsburg mit 60.000 Beschäftigten. Nach Daten des Analysehauses Global Data liegt die Auslastung von VW über alle Werke betrachtet, also in ganz Europa, bei ungefähr 69%. Optimal wären 80-90%. VW ist da nicht allein bei solchen Überproduktionen, Überkapazitäten. Bei Renault etwa sieht es ähnlich aus. Aber wäre es nicht eine Verschleppung von Problemen, jetzt einfach nur darauf zu setzen, den Status quo zu erhalten? Sie sagen ja auch, man müsse alle Werke, alle Arbeitsplätze bei uns erhalten.
Nein, ich habe gesagt, möglichst viele Arbeitsplätze erhalten, weil wir natürlich.
Was heißt denn möglichst viele?
Naja, wir sind uns ja alle bewusst, dass sich in der Automobilindustrie im Moment Großes tut und dass es auch zu Reformen kommt. Sollte es tatsächlich nach unserer Sicht möglichst über einen sozialverträglichen Reform, das heißt ohne betriebsbedingte Kündigung, sollte es da auch zu einem Personalabbau kommen, zum Beispiel über die Fluktuation, dann werden wir das auch nicht vollkommen vermeiden können. Wichtig ist nur, dass es eben nicht zu betriebsbedingten Kündigungen kommt und auch nicht zu Werksschließungen. Aber wir müssen dem Konzern natürlich auch Möglichkeiten geben, sich auf die neue Situation einzustellen. Denn eines, dann ist keinem gedient, wenn der Konzern insgesamt in Schieflage gerät und Volkswagen und die Existenz von Volkswagen an sich gefährdet ist. Auch das können wir nicht riskieren. Und das meinte ich vorhin mit einer sehr schwierigen Entscheidungssituation auch für den Ministerpräsidenten, aber dieser Verantwortung muss er jetzt nachkommen.
Volkswagen, die VW-Spitze, fordert ein Förderprogramm vom Staat. Nun argumentiert der Bundeskanzler, sollte das VW-Management möglicherweise in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen haben, dann dürften die jetzt nicht zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen. Aber VW mit einem staatlichen Förderprogramm zu stützen, das wäre doch genau das, allerdings dann zulasten der Steuerzahlenden.
Also ich hatte es ja angedeutet, wir müssen zunächst einmal die Regulierung auch insgesamt ändern.
Haben wir verstanden, aber jetzt nochmal zum Thema Förderprogramm, was sagen Sie da?
Wir sind der Meinung, dass wenn wir eine Förderung auflegen wieder, dann muss sie verlässlich sein. China, USA haben das schon seit 10 Jahren und machen das eben verlässlich. Diese Bundesregierung hat die Förderung gestrichen, will jetzt wieder eine neue aufsetzen, wird sie dann wieder streichen. Das ist alles kontraproduktiv. Wenn man das angeht, muss man es verlässlich machen. Und man könnte das über den Klima- und Transformationsfonds, wenn man die richtigen Prioritäten setzt, auch gewährleisten.
Sebastian Lechner, CDU-Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag.
NDR Info. Die Meinung.
Was kommt auf die VW-Standorte und die Belegschaft zu? Was kann, sollte die Politik tun? Die heutige Botschaft des VW-Betriebsrats kommentiert unser landespolitischer Korrespondent Torben Hildebrandt.
In der VW-Spitze will sich keiner die Finger schmutzig machen. Die bittere Nachricht, dass offenbar 3 Werke geopfert werden sollen, muss der Betriebsrat den Beschäftigten erzählen. Volkswagen versteckt sich hinter schriftlichen Pressemitteilungen und verweist auf vertrauliche Gespräche. Kann man so machen, trägt aber nicht zur Beruhigung der Lage bei. Die Beschäftigten wünschen sich Manager, die den Rücken gerade machen und ehrlich sagen, was passieren soll. Wochenlang abzutauchen und die Gerüchteküche in den VW-Standorten brodeln zu lassen, das ist der schlechteste Weg. Klar, in Verhandlungen lässt sich keiner gerne in die Karten gucken, aber dafür die Belegschaft hängen lassen, das ist keine Art. Allerdings, das sind Stilfragen. Schon in einigen Wochen wird sich kaum noch jemand über die seltsame Kommunikationsstrategie wundern, weil das, was da noch kommt, wahrscheinlich alles in den Schatten stellen wird. Ob es wirklich 3 Fabriken sind, die zumachen müssen, offen. Ob es am Ende wirklich ein 2-stelliges Minus beim Lohn geben wird, auch nicht klar. Aber es wird wehtun, so viel ist sicher. Und es dürfte tatsächlich historisch werden. Zumindest bei dieser Einschätzung sind sich Unternehmen und Arbeitnehmer einig. Denn alle wissen, die fetten Jahre sind vorbei. Ja, auch die VW-Beschäftigten werden einen großen Teil zur Lösung der Krise beitragen müssen, auch wenn die Mitarbeiter keine Schuld an der Misere tragen. Mal ganz nebenbei, hätten die VW-Verantwortlichen nicht den Dieselskandal verursacht, wären die Milliarden noch da, die jetzt fehlen. Die Beschäftigten alleine werden ihr Unternehmen durch Verzicht aber auch nicht retten. Was muss noch passieren, neben den Einschnitten? Volkswagen muss wieder Autos bauen, die sich verkaufen. VW muss das alte Gespür wiederfinden. Die Autos müssen bezahlbar sein und gut aussehen. Heißt, Fehler wie bei der elektrischen ID-Reihe dürfen sich nicht wiederholen. Und auch die Bundesregierung ist gefordert. Sie muss schnell Kaufanreize schaffen. Leicht verständliche, unbürokratische Prämien für die Autobranche müssen her. Und die Bundesregierung sollte endlich ein Paket schnüren. Von günstigen Energiepreisen bis hin zu Steuererleichterungen für die ganze Wirtschaft. Die Ampel und allen voran der Kanzler muss die Hilferufe ernst nehmen. Sonst ist Volkswagen nur der Anfang.
Die Meinung von Torben Hildebrandt aus unserer landespolitischen Redaktion in Niedersachsen. Brandenburg, Sachsen, Thüringen, gleich in 3 Bundesländern hat das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, die Chance auf eine Regierungsbeteiligung. Doch nicht überall sind die Aussichten darauf gleich gut. Das zeigt der unterschiedliche Verlauf der Sondierungen. In Brandenburg ist man am weitesten. Etwa 5 Wochen nach der Landtagswahl stehen SPD und BSW dort, kurz vor Beginn von Koalitionsverhandlungen. Die beiden Parteichefs Dietmar Woidke von der SPD und Robert Krumbach vom BSW zogen ein positives Fazit der Sondierungen und empfahlen den beiden Parteivorständen, sich am Abend für die Aufnahme der Verhandlungen auszusprechen. Aus Potsdam, Nico Hecht.
4 Wochen intensive, teilweise schwierige Gespräche habe man hinter sich und kaum etwas sei nach außen gedrungen. Auch deswegen, sagt Brandenburgs SPD-Vorsitzender und Ministerpräsident Dietmar Woidke, sei da etwas gewachsen, das er sich vor Wochen so noch nicht vorstellen konnte.
Das ist durchaus auch eine Phase gewesen, die letzten 4 Wochen, wo auch Vertrauen gewachsen ist, dass man vertrauensvoll miteinander arbeiten kann, auch wenn es mal zu schwierigen Situationen kommt.
Ähnlich der BSW-Vorsitzende Robert Krumbach.
Es galt für uns auszuloten, ob wir mit der regierenden SPD da einen Partner haben, der uns verlässlich und fair behandelt. Wir haben in den Sondierungsgesprächen festgestellt, dass das so ist.
Beide haben nun einen Vorschlag für ein Sondierungspapier vorgelegt. Grundlage, auf dem die Parteilandesverbände entscheiden müssen, ob es zu Koalitionsgesprächen kommen soll. Es enthält auch die Ankündigung, dass man sich gemeinsam für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges einsetzen wolle. Ein solches Engagement hatten die BSW-Landes- und Bundesvorsitzenden Krumbach und Sarah Wagenknecht schon im Wahlkampf zur Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung gemacht. Woidke sagte, dass dies aber keine Ablehnung weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine bedeute. Aber
dass Waffenlieferungen alleine den Krieg nicht beenden werden, das weiß jeder. Und wir sind hier nicht gegen eine weitere Unterstützung der Ukraine. Aber wir möchten, dass das Ganze mit stärkeren diplomatischen Bemühungen zur Beendigung dieses schrecklichen Krieges verbunden wird.
Die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland würde man kritisch sehen. Auf diese Formulierung hat man sich für das Sondierungspapier geeinigt. Für Brandenburgs CDU-Chef Jan Redmann unverantwortlich. Schließlich habe SPD-Bundeskanzler Scholz die Stationierung mitverhandelt, um die äußere Sicherheit Deutschlands zu stärken. Das jetzt zu kritisieren, sei eine Selbstaufgabe der Brandenburger SPD.
Nur um sich aufzuhübschen gegenüber Sarah Wagenknecht, das hat mit Haltung und das hat mit Konsequenz und mit klarer Linie und mit Verantwortung für unser Vaterland wenig zu tun.
Die landespolitischen Ziele seien zu kurz gefasst, so redet man weiter. Laut BSW-Chef Krumbach gäbe es damit der SPD erhebliche Schnittmengen. Dafür nennt er etwa die Bildung, bei der man einen Schwerpunkt auf die Kernkompetenzen Lesen, Rechnen und Schreiben legen werde. Man wolle Bürokratie abbauen, damit sich die Wirtschaft gut entfalten könne. Und man wolle eine Enquete-Kommission einsetzen, um zu prüfen, welche Corona-Schutzmaßnahmen wirksam und verhältnismäßig waren. Dazu gehörten auch Beratungen über ein Corona-Amnestiegesetz für Verstöße gegen Schutzmaßnahmen.
In Sachsen und Thüringen geht es ebenfalls um eine mögliche Regierungsbeteiligung des BSW, aber um eine Brombeer-Koalition, wie sie genannt wird, aus CDU, BSW und SPD. Relativ früh kam heute aus Sachsen schon die Nachricht, man sondiere weiter. Zuvor waren die Gespräche in Stocken geraten. Auslöser war ein Streit über ein Abstimmungsverhalten im Landtag. Die Mehrheit der BSW-Abgeordneten hatte am Freitag einem Antrag der AfD auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Corona-Pandemie zugestimmt. Und das stieß vor allem bei der SPD auf Unverständnis. Aus Dresden, Daniel Schrödel.
Es dürfte viel Redebedarf gegeben haben. 2 Stunden, so lange dauerte das Krisentreffen in der Staatskanzlei. In einer kurzen gemeinsamen Presseerklärung danach betonen CDU, SPD und BSW, Missverständnisse im Umgang miteinander wurden angesprochen und ausgeräumt. Dabei verteidigte BSW-Landeschefin Sabine Zimmermann im Nachgang weiter ihre Zustimmung zur AfD-Initiative, einen Corona-Untersuchungsausschuss in Sachsen einzusetzen. Das BSW habe bei der Abstimmung am Freitag nur der formellen Einsetzung zugestimmt, nicht dem Inhalt, so Zimmermann. Sie schloss zudem zukünftige Abstimmungen zugunsten von AfD-Anträgen im Sächsischen Landtag nicht aus. Das BSW werde diese prüfen. Zum Inhalt des Krisengesprächs in der Staatskanzlei äußerte sich Zimmermann hingegen nicht. Es sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Im Ergebnis werden die Sondierungsgespräche in Sachsen nun wieder aufgenommen. Die 7 Arbeitsgruppen sollen planmäßig bis zum 7. November ihre Ergebnisse vorlegen.
Am zähesten verliefen bislang die Sondierungen in Thüringen. Es hakte an einem Kompromiss zu friedenspolitischen Forderungen, die Wagenknecht zur Voraussetzung für den Start von Koalitionsverhandlungen mit dem BSW gemacht hatte. Warum klappt es mit der SPD in Brandenburg, nicht aber mit SPD und CDU in Thüringen? Das habe ich am Nachmittag Jan-Philipp Tomischek gefragt, Politikwissenschaftler an der Universität Potsdam.
Ja, Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Also es ist ein Partner mehr in Thüringen und Sachsen. Das macht das Ganze schwieriger. Es gibt natürlich gewisse Schnittmengen zwischen BSW und SPD, aber auch zwischen BSW und CDU. Nur wenn ich dann in dieser Dreierkonstellation verhandle, dann stehen sich immer sozusagen 1 und 2 gegenüber. Das ist natürlich problematisch. Und wenn es nur 2 Partner sind, ist die Ausgangslage deutlich einfacher.
Liegt es auch an inhaltlichen Fragen? Sprich, sind sich SPD und BSW in Brandenburg näher?
Das ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen, weil das BSW noch nicht sehr lange existiert. Es saß ja vorher auch noch gar nicht im Landtag. Das heißt, die Frage ist ja erstmal, wofür steht das BSW insgesamt und wo steht es dann nochmal in Brandenburg im Speziellen für? Es gibt aber einige Hinweise darauf. Also zum Beispiel ist die SPD in Brandenburg schon ein Landesverband, der eher etwas konservativer eingestellt ist. Also gilt jetzt nicht als besonders linker Landesverband. Das passt natürlich zu dieser konservativen Gesellschaftspolitik des BSW. Und von daher gibt es zumindest einige Hinweise, die darauf hindeuten.
In Brandenburg könnte man ja auch noch unterstellen, dass es an dort mangelnden anderen Koalitionsalternativen liegt, dass man da schon weiter ist.
Ja, das ist richtig, wobei wir eigentlich ja in der gleichen Ausgangslage bei allen 3 Bundesländern sind, weil eben keine andere Partei mit der AfD zusammenarbeiten möchte. Aber wir dürfen halt eben nicht vergessen, in Sachsen sind es 3 Partner, die benötigt werden. In Thüringen reicht es ja auch mit diesen 3 Partnern nicht für eine Mehrheit, dann hätte man genau die Hälfte der Sitze, da fehlt aber noch einer. Das heißt, selbst wenn man diese Hürde überwindet, dann ist man noch lange nicht bei der fertigen Koalition.
Es sind ja die außenpolitischen Forderungen der BSW-Vorsitzenden Sarah Wagenknecht, die es den Verhandlungspartnern in den Bundesländern gerade auch schwer machen. Inwieweit beeinflusst Ihre Wahrnehmung nach BSW-Chefin Wagenknecht tatsächlich den Verlauf der Gespräche auf Landesebene?
Ja, das macht sie schon ziemlich stark. Das ist auch ungewöhnlich für eine Bundesvorsitzende bei einer Landespartei. Natürlich kann man dem jetzt entgegenhalten. Friedrich Merz mischt sich ja auch ein. Da kann man dem aber auch entgegenhalten. Er mischt sich nur ein, weil Sarah Wagenknecht sich einmischt. Insofern nimmt sie schon stark Einfluss darauf, weil sie natürlich Angst hat, dass dieser, ich sage das jetzt mal ganz platt, dieser Markenkern Krieg und Frieden, das ist ja das, was das BSW sich schon erarbeitet hat. Deswegen wählen die Menschen BSW, dass das jetzt so langsam unter die Räder kommt in diesen Koalitionsverhandlungen. Und das will sie natürlich vermeiden, gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl.
Merz hat Wagenknecht ja in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin gestern Abend auch unterstellt, sie wolle womöglich gar keine Regierungsbeteiligung auf Landesebene, sondern habe für sich und den BSW eher den Bundestagswahlkampf im Blick. Hat er recht?
Da ist sicherlich was dran. Das ist das große Ziel des BSW, dass man den Bundestag einziehen möchte. Und ich vermute, alles wird jetzt beim BSW auf der Bundesebene unter diesem Gesichtspunkt betrachtet. Also man wird sich genau überlegen, wenn wir da jetzt mitregieren in einigen Bundesländern, ist das eher förderlich oder ist das eher hinderlich? Und natürlich kann es dann sein, dass eine Partei, die ja sehr stark von diesem Anti-Establishment, von dieser Haltung lebt auf der Bundesebene, dass die auf einmal dann mit dem Establishment gleichgesetzt wird, wenn man dann in diesen drei Bundesländern auf einmal mitregiert. Das heißt, dann könnte man ganz schnell was von dieser Attraktivität an dieser Stelle auch wieder verlieren.
Das heißt, es wäre auch aus Sicht des BSW besser, die Landesbeteiligung würde jetzt nicht klappen.
Also der Wahlkampf ist sicherlich einfacher mit dem, was das BSW fordert, mit dieser fundamental oppositionellen Haltung in den Bundestagswahlkampf weitergehen zu können, also ohne Regierungsbeteiligung. Nur was wir dann auch beobachten werden in den nächsten Wochen ist, dort wo die Gespräche scheitern, werden alle Parteien händeringend natürlich versuchen, das dem jeweiligen anderen Partner in die Schuhe zu schieben. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also wenn dann diese Gespräche in zum Beispiel Sachsen scheitern sollten, dann würden SPD und CDU natürlich alles daran setzen, jeweils das dem BSW in die Schuhe zu schieben, wie erfolgreich das dann ist, ob es vielleicht Neuwahlen gibt, wo das dann ja auch wieder einen Effekt haben könnte, das wissen wir natürlich noch nicht.
Jan-Philipp Tomischek, Politikwissenschaftler an der Universität Potsdam. Aus Erfurt kam inzwischen die Nachricht, auch in Thüringen gehen die Sondierungen zwischen CDU, BSW und SPD weiter. Man habe Streitpunkte ausgeräumt und sich auf eine gemeinsame Position zur Friedenspolitik und zum Krieg in der Ukraine geeinigt. Bei der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Wahl in Georgien ist die russlandfreundliche Partei Georgischer Traum zur Siegerin erklärt worden. Die Opposition und Georgiens prowestliche Präsidentin Surabishvili erkennen das Ergebnis nicht an. Surabishvili sprach aufgrund vieler Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gegenüber der deutschen Presseagentur in Tiflis von einer russischen Spezialoperation, weit im Voraus, sehr ausgeklügelt und allumfassend. So etwas habe man in diesem Land noch nicht erlebt, so sagte sie. Der Kreml hat eine Einmischung Russlands in die Wahl im Nachbarland zurückgewiesen. Über die russischen Reaktionen Frank Aschmann.
Gab es bei der Wahl Einmischungen in die inneren Angelegenheiten Georgiens? Aber natürlich, sagt heute der Sprecher des russischen Präsidenten Peskow. Es wird ja öffentlich erklärt, dass es Versuche gäbe, die Lage in Georgien zu destabilisieren. Die Einmischungsversuche sind auch mit bloßem Auge zu erkennen, gehen aber nicht von Russland aus. Zahlreiche Kräfte in europäischen Ländern und aus europäischen Institutionen versuchten, diese Abstimmung zu beeinflussen, ohne das zu verstecken. Im Gegensatz zu Moskau gab es öffentliche Erklärungen. Wir mischen uns nicht ein in innere georgische Dinge. Russland als stiller Beobachter, dieses Bild wird in Moskau konsequent vermittelt. Aber natürlich hat Russland nicht nur genau im Blick, wie sich Georgien seit gut 20 Jahren Richtung EU oder NATO vortastet. Denn aus russischer Perspektive ist die Südkaukasusrepublik sicherheitsrelevantes, sogenanntes nahes Ausland. Ob zwischenzeitlich Weinlieferungen boykottiert wurden, wegen angeblicher Qualitätsmängel oder der Flugverkehr vollständig unterbrochen, auch jenseits ebenfalls praktizierter militärischer Mittel übte Russland Druck auf den Nachbarn aus. Das klang zumindest indirekt an in der ersten Reaktion von Außenminister Lavrov nach der Wahl. Wir haben derzeit keine diplomatischen Beziehungen, weil die unterbrochen wurden von der früheren georgischen Führung. Aber sowohl wir als auch die georgische Seite unterhalten gegenseitige Vertretungen und nehmen die Interessen über die jeweilige Schweizer Botschaft wahr. Unsere Beziehungen, auch bei Handel und Wirtschaft, sind aber im Aufwind. Der Tourismus entwickelt sich. Und wenn es weitere Ideen für Kontakte mit unseren georgischen Nachbarn gibt, werden wir die natürlich berücksichtigen. Der Sieg der Regierungspartei Georgischer Traum kam in Moskau gut an. Denn diese vor 12 Jahren von Bidzina Ivanischvili, dem reichsten Mann Georgiens, gegründet, hat ihren Kurs zunehmend in eine antiwestliche, pro-russische Richtung gedreht. Ivanischvili nannte seine politischen Gegner im Wahlkampf Einflussagenten einer globalen Kriegspartei, die Georgien in einen Krieg mit Russland ziehen wollten. Die Europäische Union wiederum setzte nach der Verabschiedung mehrerer repressiver Gesetze im Sommer die Verhandlungen mit dem jungen EU-Beitrittskandidaten Georgien aus. Präsidentin Salome Zurabishvili hatte nach Verkündung des Endergebnisses erklärt, sie werde die Wahlen und den Sieg der Regierungspartei Georgischer Traum nicht anerkennen. Das kommentierte in Moskau Präsidentensprecher Peskow so. Ich weiß hier nicht genau, ob der Präsident Georgiens überhaupt die Macht hat, Wahlen anzuerkennen oder nicht anzuerkennen. Aber auf jeden Fall ist das alles eine innere Angelegenheit Georgiens. Eigentlich ist das so, aber die georgische Präsidentin Zurabishvili hatte eine ganz andere Sicht auf den Einfluss des großen Nachbarn Russland auf die Richtungswahl in Georgien. Wir waren nicht nur Zeugen, sondern auch Opfer einer Aktion, die man nur als russische Spezialoperation bezeichnen kann, einer neuen Form hybrider Kriegsführung gegen unser Volk und unser Land.
Das war ein Bericht von Frank Eichmann und das waren auch die Themen des Tages hier auf NDR Info zu finden, auch als Podcast in der ARD Audiothek. Nordkoreanische Soldaten sollen sich NATO-Angaben schon in der Region Kursk in der Ukraine befinden. Unser Thema gleich.